Das Arztgespräch, der Podcast von Ärzten für Ärzte und für interessierte Menschen, die sich eine Meinung bilden wollen zu Themen, die uns Ärzte im Praxisalltag beschäftigen. Unser Thema heute: Cybercrime in der Arztpraxis. Mein Name ist Christian Sommerbrot, Facharzt für Allgemeinmedizin und Hausarzt in einer Gemeinschaftspraxis in Wiesbaden.
Und ich bin Christian Köhler, ebenfalls Facharzt für Allgemeinmedizin und Hausarzt in einer Gemeinschaftspraxis in Wiesbaden. Hallo Christian.
Hallo Christian.
Jetzt haben wir ja heute wieder ein bisschen anderes Intro genommen. Ja, hast du es erkannt eigentlich?
Ja, jetzt sag mir bitte, was es ist. Du hast mir vorhin schon vorgespielt, ich habe es nicht erkannt.
Ja, Derek. Es ist das Intro von Derek.
Ja, ich habe Derek nie richtig geguckt. Ja. Wusstest du bei der Gelegenheit, dass Harry hol den Wagen oder fahr den Wagen vor, wohl scheinbar nie original gelaufen ist?
Das habe ich auch mal gelesen. Ja, ja, trotzdem ja, ist
ich
es das.
Von irgendwem gehört, der hat eine Studie gemacht, irgendwie zu dem Frauenbild in Derek, in den Derek-Folgen oder in den 70ern. Und der hat als Nebeneffekt dieser Studie herausgefunden, dass der Satz nie gesprochen wurde.
Ja, da kannst du mal sehen, ne? So, das ist aber das, was jetzt irgendwie nach Jahrzehnten Freitagabend 20.15 Uhr Derek schauen hängen geblieben ist, ne? So, ja. Genau, warum haben wir denn diese Musik eigentlich ausgewählt? Weil wir heute echt ein sehr spannendes Thema haben, nämlich das Thema Cybercrime, also sprich Angriffe im Internet, ja, durch das Internet in uns Praxen hinein sozusagen.
Ja, also ich würde jetzt einfach, um da mal anzufangen, haben wir ja so ein paar Fälle vorbereitet der letzten 3 Jahre, die besonders spannend war, und ich fange einfach mal an, die vorzulesen. Oktober 2019. Die Erpressungssoftware legt 10 Krankenhäuser teilweise lahm. Ransom-Attacke betrifft 3 Spitäler in den USA und 7 in Australien.
Im September 2020. Die Universitätsklinik Düsseldorf ist Opfer einer Hacker-Attacke geworden. Wohl aus Versehen, aber mit enormen Folgen. Operationen waren nicht mehr möglich, die Notaufnahmen musste schließen. Möglicherweise kostete der Angriff sogar einen Menschen das Leben. Der Regelbetrieb war tagelang gestört.
November 2021. Nach dem Hackerangriff auf den Heidelberger Bildungs- und Gesundheitskonzern SRH mussten über 10.000 Computer wiederhergestellt werden. Wer für den Hackerangriff Ende September 2021 verantwortlich war, ist immer noch unklar. Das Landeskriminalamt in Stuttgart ermittelt.
9. November 2021. Medatix teilte mit, Mitte vergangener Woche seien seine zentralen Systeme verschlüsselt worden. Ransomware nimmt die Daten eines Computersystems als Geisel und macht sie erst wieder für den Besitzer lesbar, wenn der Lösegeld an die kriminellen Hacker gezahlt hat. Zumindest wenn der Erpresste Glück hat und die Gangster einen guten Tag haben.
Dezember 2021. Auf ihrer Webseite teilt die CompuGroup Medical CGM mit, dass sie Opfer eines Ransomware-Angriffs geworden ist. Der marktführende Hersteller von Software für Arztpraxen, Labors und Kliniken betonte dabei, dass die überwiegende Mehrheit der Kundensysteme in Betrieb ist und vor der Ransom-Angriff sicher sei.
März 2022. Nach einem Hackerangriff auf die Kliniken des Medizincampus Bodensee im Bodenseekreis lief die IT über 2 Monate lang nicht einwandfrei.
August 2022. Krankenhaus weist wegen Cyberattacke Notfallpatienten ab. Ransomware hat in der Nähe von Paris den Betrieb in einem wichtigen Krankenhaus gestört. Die Staatsanwaltschaft ermittelt, der oder die Angreifer verlangen 10 Millionen Dollar Lösegeld.
Ganz aktuell, November 2022. Australien vermutet russische Hacker hinter Angriff auf Medi-Datenbank. Die größte private Krankenversicherung Australiens ist Opfer eines Datendiebstahls geworden. Das Leck betrifft Millionen Menschen. Ja, das sind eine ganze Menge auch ganz aktuelle Fälle, die du da zusammengetragen hast und die das Problem jetzt mal für die Kliniken oder für Softwareanbieter gut umreißen. Aber das Problem für uns Arztpraxen ist natürlich auch ein immenses, ne?
Ja, das spiegelt ja eigentlich nur die Gefährdungssituation dar, die wir einfach im Internet haben. Und man muss einfach sagen, wir haben ganz viele Arztpraxen, die jetzt zum ersten Mal vernetzt sich vernetzen und damit natürlich auch durchaus in den Interessenfokus von Hacker rutschen. Und dafür müssen wir entsprechende Sicherheiten vorkehren, auch in den Arztpraxen. Das betrifft nicht nur die Krankenhäuser.
Das stimmt. Wie hast du das denn bei dir in der Praxis geregelt? Ich gehe mal davon aus, du bist derjenige, der sich auch um diese IT-Sicherheit quasi kümmert.
Ja, ich bin ein bisschen, ich bin vielleicht nicht unbedingt das beste Beispiel dafür, weil ich extrem auf Sicherheit bedacht bin und eine No-Trust-Technik bei mir in der Praxis fahre. Vielleicht einfach mal zur Erklärung, ein Internetanschluss bedeutet eigentlich, dass man in seiner Praxis 65.000 Türen, im Internetbetrieb heißt das Ports, einbaut. Und 65.000 Türen sind verdammt schwer zu überwachen. Klassischerweise kann man diese Türen in der Praxis mit einer Firewall sichern und da gibt es günstige Firewalls und teure Firewalls und auch da kann man einfach vielleicht drei Gruppen unterscheiden. Es gibt einfache Firewalls, die machen die Ports einfach zu und auf. Ich kann einfach sagen, die Ports sollen zu sein und die Ports sollen auf sein. Komplexere Firewalls haben dann schon bestimmte Zugriffsregeln, die beachtet werden, wann welche Ports unter welchen Umständen offen und zu sein können. Und sehr komplexe Firewalls machen eine Echtzeitkontrolle der Datenpakete, die durch die Firewall durchgehen. Und die sind dann natürlich wirklich richtig teuer, weil da natürlich eine enorme Rechenleistung dahinter steckt, den gesamten Internetverkehr in Echtzeit komplett mit zu überwachen, ob da Viren oder irgendwelche Schadsoftware drin ist.
Mhm. Was ist denn momentan die größte Gefahr? Also wir wissen, dass diese Schadensprogramme auf dem Vormarsch sind, also sprich Virenprogramme, aber ein großes Problem ist ja, was wir schon sagten, diese Ransomware, also diese die Festplatte verschlüsselnde Software, die jetzt gerade, hast du an Zahlen hier zusammengetragen, in 2021 einen Anstieg von 93% erfahren hat, sodass man sagen kann, also rechnerisch alle 14 Sekunden kommt es da zu einem Vorfall, bei dem mittels dieser Ransomware Lösegeld erpresst werden soll. Das funktioniert so, man öffnet eine Datei, in der Regel versteckt in einem als PDF oder anders getarnten File und dieses Programm verschlüsselt quasi die Festplatte, im schlimmsten Fall den Server und man kann dann, der ist dann passwortgeschützt, aber man kennt das Passwort natürlich nicht, denn das Passwort kann man sich dann teuer beim jeweiligen Erpresser erkaufen quasi.
Ja, wenn du das Passwort dann überhaupt kriegst, also ja. Da gibt es auch etliche Fälle, wo Praxen zwar ein Lösegeld gezahlt haben, aber kein Passwort bekommen haben. Mir ist zumindest ein Fall bekannt, wo tatsächlich dann auch das Passwort geschickt wurde. Das war allerdings tatsächlich auch für das BKA damals eine große Überraschung. Grundsätzlich ist bei den Schadsoftwaren, auch hier wieder kann man Gruppen unterscheiden. Also die einfachste Gruppe ist, ich bekomme von dem Patienten einen Stick mit seinen Patientendaten und schiebe den vertrauensselig bei mir in den Rechner, in den USB-Port ein, um die Patientenakte zum Beispiel einer anderen Praxis auszulesen. Der Patient hatte den Stick aber mittlerweile zu Hause auf seinem Rechner, der von Viren betroffen ist und diese Viren landen nun auf meinem System. Das ist ein zum Beispiel ganz klassische Falle. Also hier gilt die erste Regel, nichts Fremdes bei sich im System einstecken, keinen fremden Datenstick. Wenn Patienten ihre Patientenakte abholen wollen und diese auf einem Stick haben wollen, dann müssen sie einen neuen USB-Stick original eingepackt in der Praxis abgeben. Dann mache ich die Daten drauf. Wenn der Stick ausgepackt ist, der Patient aber versichert, er wäre neu, kommt er bei mir nicht ins System. Der zweite Punkt betrifft eben die E-Mails. Das ist das, was du gesagt hast. Die Ransomware neben den Viren und Trojanern und anderen Programmen, die es gibt, ist vor allen Dingen die Ransomware ein besonderes Problem, weil die wahnsinnig beliebt ist, um Geld zu machen und weil eben natürlich auch viele erpressbar sind. Gerade auch wir in den Praxen sind durchaus erpressbar. Wir haben sensible Patientendaten. Wir müssen auf unseren Ruf achten. Da sind wir natürlich auch durchaus ein Angriffsziel. Dann kommen die Angriffe, die ein bisschen schwieriger sind. Also bei E-Mails zum Beispiel ist es auch, wenn du die No-Trust-Policy konsequent durchführst, landest du beim digitalen Schildbürgerstreich. Bei uns in der Praxis so. Wir haben E-Mails werden nur mit einem Nebensystem empfangen, einem unabhängigen WLAN-System und einem eigenen Rechner, der nur das macht. Und dann werden die Befunde, die Patienten uns schicken, ausgedruckt und im Hauptsystem wieder eingescannt. Mhm. Weil ich tatsächlich keiner Technik zutraue, mir da eine entsprechende Datensicherheit zu gewährleisten, die wir im Betrieb so einfach machen können. Man kann dann entmilitarisierte Zonen aufbauen. Das heißt, man baut einen Server vor dem Praxisnetz auf, der sozusagen die E-Mails vorher abholt, mit entsprechenden Virenprogrammen überprüft und dann holt dein Praxissystem aus diesem Server wiederum die E-Mails ab. Genauso werden sie verschickt. Nennt sich die militarisierte Zone, die man in seinem Netzwerk einrichten kann. Aber auch das ist mir nicht sicher genug, weil eben einfach zu viel dranhängt. Und, wie gesagt, das sind die einfachen Dinge und dann kommen wir zu den komplizierten Dingen. Das ist eben das Surfen auf einer Internetseite, die ebenfalls mit Schadsoftware im Hintergrund behaftet ist. Man drückt dann auf irgendeinen Link, die Homepage fragt, sind Sie sich sicher? Du drückst auf Ja. Und schon lädst du dir praktisch von dieser Website, ohne das zu merken, was runter. Gott sei Dank betrifft das jetzt nicht so offizielle Seiten, was weiß ich, Deximed oder PubMed oder andere Suchmaschinen, die wir jetzt im Medizinalltag benutzen. Aber wenn man eben so im Internet unterwegs ist, würde ich auch hier empfehlen, beziehungsweise machen wir das bei uns in der Praxis, dass wir da an den Arbeitsplätzen eigene Tablets benutzen. Und dann kommen wir schon zur letzten Gruppe. Die Ports, von denen ich gesprochen habe, die können tatsächlich im Internet mit bestimmten Programmen gesucht werden. Man kann einfach sagen, zeige mir alle Ports an der und der Nummer, die im Internet offen sind. Internet ist praktisch nichts anderes als ein größeres Praxisnetz. Das heißt, man kann dann nach offenen Schnittstellen suchen, also Ports. Und wenn dann eben an bestimmten Ports bestimmte Datenkommunikation möglich ist, dann kann ich darüber auch in fremde Systeme eindringen als Hacker.
Was du schön beschrieben hast vorhin, deine demilitarisierte Zone, da muss man aber schon so ein echter IT-Muckel sein. Das ist ja für die wenigsten Praxen, glaube ich, von uns so... praktikabel ist es. Es ist halt mit sehr viel Aufwand verbunden. Man muss es erstmal wissen, denke ich. Ne? Die wenigsten haben ja, deshalb wollen wir da ja auch heute drüber sprechen, gar nicht so das Schadensempfinden quasi hier extrem anfällig zu sein. Ne? Wir wollen jetzt auch Leute nicht verunsichern, aber es ist halt, man muss sich letztlich im Klaren darüber werden, dass die Digitalisierung und die fortschreitende technische Aufrüstung unserer EDV-Systeme auch natürlich immer mehr Gefahren bieten, hier dass diese Cyberangriffe zunehmen und auch wir Arztpraxen da verstärkt ins Visier genommen werden.
Also nicht nur verstärkt, wir sind einfach auch im Visier. Man muss sagen, dass bisher waren die Arztpraxen deswegen nicht im Visier, weil unsere Software, also selbst wenn ich als Hacker ins System komme, dann musste ich ja trotzdem auf das VPS-System zugreifen können, um dort nach Patientendaten zu suchen. Also die Datenbanken sind in der Regel der Fälle so verschlüsselt, dass mir ein reines Kopieren der Datenbanken relativ wenig bringt. Ich muss die Datenbank auch wieder öffnen können. Und da sind wir eigentlich am wesentlichen Problem, dass die Daten, die wir in unseren Datenbanken hatten, in der Regel der Fälle so sind, dass da fremde Menschen ganz wenig wirklich mit anfangen können. Also wenn du mal überlegst, wir haben da sehr kryptische Kürzel mit drin. Ich erlebe das immer wieder, wenn ich mal Patientendaten ausdrucken muss und dann Patienten mitgebe, dann sind die ganz erstaunt, wie viele Abkürzungen und Kurzbeschreibungen ich benutze und lateinische Diagnosen, die sie gar nicht zuordnen können. Dieser Zustand, dass die Daten nicht leicht lesbar sind, hat uns lange geschützt. Mhm. Und mit der Digitalisierung und der Telematik-Infrastruktur werden immer mehr Daten zusammengelegt und damit werden diese Daten auch immer interessanter zu hacken. Also stell dir vor, das Verzeichnis aller AUs, dann kann man eben tatsächlich mal im großen Stil alle AUs und alle, die mit psychischen Erkrankungen behaftet sind oder alle, die mit Rückenschmerzen behaftet sind, mal irgend öffentlich machen. Mhm. Und das sind für Hacker tatsächlich riesen, also man muss einfach sagen, Hacker funktionieren ähnlich wie alle anderen Berufsgruppen. Naja, Berufsgruppen ist hier schwierig, aber wie alle anderen Gruppen, dass die sich natürlich auch mit dem Hack einer besonders komplizierten oder großen Anlage auch ein gewisses Renommee unter anderen Hackern verschaffen. Also in der Regel der Fälle war es bisher so, dass wenn ein Hacker einem anderen Hacker gesagt hat, hier, ich habe so eine kleine Arztpraxis irgendwo auf dem Land gehackt, das war nicht wirklich spannend. Damit konnte er keine Sterne unter den Kollegen verdienen. Aber wenn der eben große Strukturen oder große Praxen gehackt hat, dann sehr wohl. Und jetzt sind wir genau bei dem Thema. Wir haben immer mehr größere Praxisstrukturen. Die Praxen versorgen immer mehr Patienten. Die Digitalisierung schreitet mehr vor. Wir haben mehr Befunde, EKG, Labor, alles zusammengefasst. Und mit immer mehr Daten, die auch leicht zugänglich sind, steigt eben auch das Risiko. Und die drei großen Risiken, die wir haben, sind halt eben, also allen voran der Unterbrechung des Praxisbetriebs und die Gefährdung der Sicherheit unserer Daten. Also stell dir mal vor, es würden Daten verändert werden, Diagnosen gelöscht, Allergien gelöscht oder welche dazugeschrieben, die der Patient gar nicht hat. Und dadurch letztendlich unmittelbar natürlich auch die Bedrohung der Patientensicherheit. Und bei der Patientensicherheit darf man nicht vergessen, wir garantieren ja auch die informelle Selbstbestimmtheit des Patienten dadurch, dass wir seine Daten bewahren. Also die Bedrohung der Patientensicherheit betrifft jetzt gar nicht so sehr zwingend nur die medizinische Sicherheit durch einen Behandlungsfehler, weil wir falsche Informationen haben, sondern betrifft vielmehr eben auch, dass die Hoheit über die Daten, die der Patient uns anvertraut hat, hier verloren gehen und es da zu einer Schädigung kommt.
Wenn du das sagst, jetzt das Thema Schädigung, was kommt denn da eigentlich auf die Praxis zu im Fall, dass uns jetzt so ein Hacker die Festplatte verschlüsselt? Ist jetzt über das, wie bekomme ich diese Daten wieder frei, ein immenser Logistikaufwand, der dann zu betreiben ist. Ne? Man muss ja dann wirklich, das sind ja nicht Riesenkosten, die auf einem zukommen, sondern wir müssen ja im Prinzip, hast du die Datenschutzbehörden informieren, wir müssen die Patienten informieren in so einem Fall, ja. Wir müssen parallel schauen, wie wir Backup-Systeme wieder ans Laufen bekommen. Wir müssen hier auch die Behörden informieren, ja. Da kommen ja ordentliche fünfstellige Beträge Anzeige zusammen. Machen.
Das Bundeskriminalamt ganz schnell ist da auf dem Plan. Ja, wir reden hier über Kosten, die auf die Praxen zukommen, mal schnell zwischen 20.000 und 50.000 Euro.
Wahnsinn, ne?
Wir reden nicht vom Lösegeld, ja. Das Lösegeld ist häufig noch viel, viel höher. Was man hier vielleicht so ein Stück weit, wo man aufpassen muss, ist, dass wir alle letztendlich erpressbar sind dadurch, dass wir in einem sensiblen System arbeiten. Und die Tatsache, dass wir lange nicht interessant waren, bedeutet ja nicht, dass das so bleibt. Das ändert sich, auch das ändert sich. Und
Hacker müssen ja auch ein bisschen ihr Geld verdienen, ne?
Ja, das würde ich gar nicht so sagen, aber es ändern sich die Zeiten. Also die Tatsache, dass wir lange nicht interessant waren, dass wir so im Schatten der Digitalisierung gelebt haben, hat uns eben so auch, sagen wir mal, nicht wirklich sensibilisiert. Und wir sind in den letzten Jahren wir haben im Grunde genommen eine Zwangsanbindung ans Internet bekommen. Die Praxen mussten angeschlossen werden. Also tatsächlich war es, bevor wir für die Telematik-Infrastruktur einen permanenten Anschluss ans Internet brauchten, war die Praxis bei uns eigentlich nur an 2 Tagen offiziell im Internet, meistens so im Rahmen der Abrechnung. Ansonsten war die komplett vom Internet losgestöpselt. Und wir haben alles über ein separates WLAN gemacht, wo wir dann mit Tablets an den Arbeitsplätzen Internet und E-Mail und so weiter bearbeitet haben. Und durch die Telematik-Infrastruktur müssen wir ja Vollzeit mit dem Internet verbunden sein. Und erst seitdem haben wir uns auch tatsächlich im System groß angeschlossen. Da habe ich da mit mehreren IT-Sicherheitsexperten gesprochen und habe mit externen Beratern gesprochen und mich dann letztendlich für eine physikalische Firewall entschieden, die entsprechend vernünftig eingestellt ist und von dem Sicherheitsunternehmen regelmäßig gewartet wird. Das sind Kosten, die nicht abgebildet sind. Aber da sind wir jetzt bei dem Thema IT-Sicherheitskosten. Wenn man sich so mit Menschen unterhält, dann erzählen die halt ganz schnell, dass für die Sicherheit eigentlich nie Geld da ist.
Genau, ich meine, ich kann zum Beispiel mich erinnern, an mich erinnern, als wir das letzte Hardware-Update bei uns gemacht haben in der Praxis, das war vor 2 Jahren, hatte ich auch über die physische Anschaffung einer Firewall nachgedacht, aber dann hieß es so auch von Seiten der Techniker der Firma, ja, ihr habt doch eine super Firewall hier auf dem System laufen. Und ja, was ich dabei aber tatsächlich dann nicht bedacht habe, ist, dass das ja dann, wenn es dann zu einem Eindringen von Schadsoftware kommt, die ja auch schon bei mir auf dem Rechner physisch sind und eben so eine physische Firewall zum Beispiel, das schon von vornherein quasi vor meinem eigenen Netzwerk abblockt. Also dann können wir ja gleich im Anschluss dann darüber sprechen, was denn jetzt die Kolleginnen und Kollegen, worum sie sich kümmern sollten. Was sollte denn eine Arztpraxis tun, um sich cybersicher zu machen, um sich vor solchen Cybercrime-Attacken zu schützen?
Also das Wichtigste ist meiner Meinung nach vor allen Dingen, dass man sich bewusst macht, dass man über 65.000 offene Türen redet. Dieser kleine Stecker, den man da an die Wand steckt und den wir auch durchs Telefon haben, das darf man nicht vergessen. Auch das Telefon ist nicht mehr analog, sondern mittlerweile digital und ist letztendlich ein Internetanschluss. Diese 65.000 offenen Türen müssen uns bewusst sein. Wir verlassen die Praxis ja auch nicht, ohne zu gucken, ob die Fenster geschlossen sind, dass die Türen alle zu sind, dass eventuell der Alarm angemacht ist. Und ungefähr dieses Grundverständnis müssen wir auch mit IT-Sicherheitstechnik haben. Und dazu gehört als allererstes mal, dass wir regelmäßige Updates machen, also vor allen Dingen Windows-Updates, wenn man mit Windows arbeitet. Es gibt meines Wissens nach nur 2 Systeme. Es gibt eine Apple-Software und es gibt mehrere Windows-Softwaren. Linux, meines Wissens nach, gibt es nichts. Also insoweit regelmäßige System-Updates und Sicherheitskopien und dass man ab und zu mal auch überprüft, ob man die Sicherheitskopien überprüft.
Das heißt also, Software-Updates machen, Sicherungskopien durchführen, richtige Rechte setzen, dass man also wirklich, also nur die in der Praxis den Zugang, den Administratorzugang haben, die auch die Ahnung haben, die mir damit auch verantwortungsvoll umgehen und natürlich möglichst wenig, also nicht irgendwie das Administrator-Kennwort rumliegen lassen, ja, vorne an der Anmeldung, falls mal was ist. Ja, genau,
Genau, unter die
alles.
Tastatur schreiben, auch beliebt.
Bei uns liegen solche Zettel auch. Ich sage nicht, wo sie bei uns liegen, um Gottes Willen. Ja, so. Genau. Dann auf jeden Fall auch unberechtigten Zugriff auf Sicherungskopien verhindern. Zum Beispiel dadurch zu lösen, so machen wir das in der Praxis, dass die aktuellste Sicherungskopie, die von einem externen Laufwerk eben gezogen wird, immer von einer der Mitarbeiterinnen mit nach Hause genommen wird. Wir haben also 5 mobile Festplatten, mhm, von Montag bis Freitag beschriftet, und die Montagsplatte wird dann halt dienstags mit nach Hause genommen, wenn die Dienstagsplatte reingesteckt wird. Sodass also selbst wenn die Praxis jetzt, sag mal, wenn ein Feuer ausbricht im Serverraum, wir immer noch die Sicherungskopie vom Vortag in irgendeiner Handtasche haben und nicht eingeschmolzen dann vom Boden zu kratzen sind. Ja.
Genau, das ist wirklich gut. Du hattest die Passwörter gesagt. Passwörter, auch so eine ganz wichtige Sache. Nicht so diese klassischen.
Obwohl 1, 2, 3, 4 ist doch gut, 1, oder? 1,
2, 3, 4.
Das ist doch ganz gut, oder?
1, ja, 2, 3, 4 finde ich super. Also, was auch super ist, ist auch das gut. Passwort falsch. Wenn du es falsch eingibst, sagt der Computer dir, das Passwort ist falsch. Praxis würde ich auch nicht eingeben und ähnliche Sachen. Also da gibt es, wenn man unter sicheren Passwörtern googelt, gibt es ganz viele Beispiele, was man nicht nehmen sollte. Was sich immer bewährt hat, sind, dass man sich einen Satz ausdenkt und die Anfangsbuchstaben nimmt. Also sowas wie zum Beispiel, meine Praxis ist 1a geschützt, Ausrufezeichen. Das Passwort wäre dann großes M, großes P, kleines I, 1, kleines A, kleines G und ein Ausrufezeichen. Da wäre man dann schon so bei ungefähr 8 Zeichen, was immer eine ganz gute Option ist.
Genau, dann Virenschutzprogramme natürlich auch mit dem PVS absprechen. Die haben ja häufig auch Systeme, mit denen sie kooperieren, dass das auch regelmäßig geupdatet wird. Generell, glaube ich, sollte man sich wirklich überlegen, ob man da nicht den ein oder anderen Euro mehr ausgibt, weil das, was man an Scherereien hat, wenn es eben zu einem Hack kommt, nicht diese Kosten aufwiegt, die entstehen, wenn wir uns gescheit schützen, ne, gegen solche Attacken. Ja.
Ja, da sind wir jetzt bei so einem kleinen Thema, das uns vom Hausärzteverband furchtbar ärgert, weswegen wir jetzt auch zum 30. November unter anderem zu diesen Protesttagen aufgerufen haben. Ja, natürlich macht die Ausgabe in Sicherheit Sinn. Aber die Tatsache, dass eben viele, viele kleine Baustelle in der IT Sinn ergeben, sorgen dafür, dass wir einfach davonlaufende Kosten haben. Überall macht irgendwo irgendwas Sinn. Und diese Kosten kriegen wir gar nicht erstattet. Und das wird letztendlich auch von der Politik so behandelt, als wenn es unser Hobby ist.
Ja, das stimmt. Ja, das ist richtig. Mhm. Trotzdem denke ich, sollten wir auf jeden Fall uns hier und unseren Zuhörern hier mit auf den Weg geben, sich mit dem Thema einfach nochmal zu beschäftigen, dass man einfach das vielleicht auf dem Schirm hat, vielleicht nochmal hinterfragt, wie ist das eigene System aufgebaut. Ich denke, einen IT-Sicherheitsexperten beauftragen kann man machen, man kann aber auch vielleicht mit seinem PVS-Betreiber mal absprechen oder dem Menschen, der sich um die Hardware kümmert. Sag mal, ist das hier eigentlich noch alles State of the Art? Was würdest du noch vorschlagen? Was kann man noch gut jetzt machen? Genau. Morgen?
Ja, also eine Sache hätte ich noch, die ist mir einfach ein Hauptanliegen, weil das kam eigentlich auch am Anfang und zwischendurch immer raus. Einfach diese wahnsinnige Gefährdungslage, die durch E-Mails besteht. Und das wäre eigentlich aus meiner Sicht eines der wichtigsten Empfehlungen, weil man da den größten Teil aller Angriffe auf die Praxis abwehren kann, indem man die E-Mails nicht über das Hauptsystem empfängt. Da kann man dann, wenn man trotzdem digital sein möchte, komplexe Lösungen wie so eine demilitarisierte Zone aufbauen, wenn man ein Freak ist und sowas mag. Oder wie gesagt, also wir fahren tatsächlich eine ganz konsequente No-Trust-Policy. Das gleicht zwar einem digitalen Schildbürgerstreich, hat aber wirklich optimale Sicherheit in der Praxis, weil E-Mails und Hauptpraxissystem überhaupt keine Berührungszonen haben.
Ja, dann hoffe ich, dass hier viele Menschen was mitnehmen konnten, die sich das anhören. Das war unsere heutige Folge von Das Arztgespräch mit Christian Köhler und Christian Sommerbrot. Und unser Thema war Cybercrime in der Arztpraxis.
Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst gerne einen Kommentar auf unserer Webseite www.das-arztgespräch.de.
Und damit ihr keine Folgen verpasst, freuen wir uns natürlich, wenn ihr unseren Podcast abonniert oder unseren Podcast auf den bekannten Plattformen folgt.
Diese und alle anderen Folgen unseres Podcasts inklusive der zugehörigen Informationen und Quellenangaben findet ihr auf unserer Webseite www.das-arztgespräch.de.
Schön, dass ihr uns diesmal zugehört habt. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Wir verabschieden uns. Tschüss.